Hier sind Tobi und die Claudi und wir freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Pitcher Podcast, Schnapszahl, Folge 33. Ihr habt länger nichts von uns gehört, hatte diverse Gründe. Nach der Sommerpause. Kam die Herbstpause. Herbstpause, denn ich habe meinen Urlaub in Herbst verlegt und gleichzeitig war das Ding, dann wird man krank und dann wird der andere krank und dann wird der Gast krank und dann verschiebt sich sowas. Aber wir haben extra dieses Jahr noch eine vor Weihnachten, vor dem letzten Jahr. Bevor das nächste Jahr losgeht, nicht vor dem letzten Jahr. Ich bin verwirrt. Egal.
Das nächste super Podcast-Jahr.
Bevor das nächste Jahr losgeht und wir dann noch mehr Folgen produzieren als in diesem Jahr. Das muss unser guter Vorsatz sein fürs nächste Jahr. Mehr Folgen als in diesem Jahr.
Wir haben jetzt auf jeden Fall in 4 Jahren 33. Ja, das ist doch okay.
Das ist okay, richtig. Aber wir wollen mehr. Wir wollen besser.
Wir wollen mehr.
Immer besser. Und wir haben einen großartigen Gast heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Von der wunderbaren Band ZSK. Yoshi!
Guten Abend, ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und gleich einstiegs die Frage, weil ich frage mich das schon seit einigen Monaten und Jahren. Weißt du, wie es Christian Drosten geht?
Ja, gut.
Ja, weil ihr habt ja diesen Song damals auch gemacht und Christian Drosten ist ja seit Corona auch vorbei ist oder schon davor nicht mehr so in der Öffentlichkeit aktiv und ich dachte mir, du hast bestimmt seine Handynummer, ihr WhatsApp ab und zu.
Wir schreiben uns ab und zu, dem geht's gut, aber der wird schon immer noch von Verrückten die ganze Zeit drangsaliert. Das ist schon... Macht mich sehr wütend immer noch. Also deshalb haben wir auch damals den Song gemacht, um ihn oder auch die ganze Wissenschaft so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Und ist schon crazy, wie viele Leute sich aus dieser Corona-Leugner-Szene über die Jahre so radikalisiert haben und immer noch da total auf ihn abgehen. Es gibt ja gerade dieses Video, wo er da im Naturkundemuseum in Berlin war und ihn da so ein Hund so bedrängt hat und vollgelabert hat, dem er auch verbal sehr gut gekontert hat, aber da beneide ich ihn schon nicht drum. Also das ist wirklich ätzend alles.
Ja, und das ist ja ein ganz klares Markenzeichen auch von dir und deinen Mitstreitern in eurer Kapelle, dass ihr aktuelles Zeitgeschehen auch aufgreift und verarbeitet, um es mal mit ein bisschen TTT-Attitüde in diesem Podcast rüberzubringen. Ja. Ist ja schon so ein Ding irgendwie, das ihr macht. Warum? Warum ist euch das wichtig?
Naja, also dieses ganze Punkrock-Ding, das begeistert mich ja.
Du sagst Punkrock, die Anlage koppelt rück, besser ein, das ist ein Zeichen, Halleluja!
Gut, ist gut. Also dieses ganze Punkrock-Ding gefällt mir ja auch schon wirklich so, weil ich weiß, dass in dieser ganzen Szene sich wahnsinnig viele Leute bewegen, die wütend sind, dass so viel schief läuft in der Welt und da was gegen tun wollen, um es ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Und das, was wir mit der Band oft machen, ist einfach, wir sehen irgendwas, was uns total ärgert und wütend macht und dann überlegen wir, ob wir da jetzt irgendwas tun können. Und es gibt viel zu viele Sachen, die uns wütend machen. Wir machen dann nur am Ende bei einem Bruchteil was und kann man auch sagen, ist so lächerlich, wenn die kleine Punkband aus Deutschland wie zuletzt da irgendwie was für die Proteste in Iran tut oder so. Oder jetzt für diesen Schlagzeuger in Tel Aviv. Aber ich denke, also warum sowas nicht tun? Das fühlt sich für mich richtig an, das zu tun und dann machen wir es halt.
Es ist was getan.
Ja, das ist wichtig.
Ja, als ihr damals zu dem gegangen seid, Drosten bin ich wieder, zurück dahin,
ja.
Wusste der, dass ihr da vorbeikommt, um ihm den Song zu...
Wir haben seinem Institut vorher Bescheid gegeben, weil wir die ja auch nicht nerven wollten und gefragt, ob das okay ist, weil die hatten ja auch wirklich anderes zu tun. Aber die haben gesagt, alles klar, sehr gern, kommt vorbei.
Ja.
Und wir wollten eigentlich nur diese 7-Inch abgeben am Einlass sozusagen. Und das war auch voll krass. Die hatten einen eigenen Sicherheitsdienst nur für sein Institut. Muss man sich auch mal vorstellen. Da dachte ich auch so, Mann, scheiße. Also wir wollten die ja nur abgeben. Und da meinten die, ja, Christian wartet schon, kommt mal rein. Wir so, okay, wow. Und dann haben wir mit ihm Kaffee getrunken und haben dann draußen auch noch ohne Maske, weil es dann und Open Air war, dieses Foto gemacht und so.
Ja.
Aber dass wir das tun, dass wir ihn überhaupt treffen würden, wussten wir überhaupt nicht.
Ja. Und also wart ihr mehr überrascht als er.
Absolut, ja.
Das ist auch schön. Ja.
Nee, und also muss man auch wirklich sagen, total der nette, angenehme, tolle Typ. Das war sehr, sehr bewegend, den zu treffen und zu sehen, was das für ein schlauer, netter Kerl ist.
Ich finde, das kommt schon so auch rüber, wenn man ihn so...
Genau, aber es gibt ja ganz oft, ich sag mal, Promis, die nach außen so total cool wirken, ja. Dann trifft man sie in echt, sind voll die Arschlöcher.
Ja, leider.
Und bei ihm ist einfach, der ist genauso, wie er immer wirkt, ja. Ganz angenehm. Und dann so, ja, ich habe auch mal in einer Metalband gespielt und so, das war witzig. Cool, coole Sau, wirklich. Sehr angenehm.
Ja, das finde ich toll.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, Claudia. Nein, weil mir gerade eine Frage in den Sinn kommt, wo du das gerade sagst, so Promis, die man dann trifft, wo man denkt, boah, die sind voll nett und dann sind die Arschlöcher. Ist euch das, weil ihr habt ja auch mit unheimlich vielen Bands auf Festivals gespielt, auf Tour gespielt, ist euch das schon mal passiert? Und wenn ja, darfst du das erzählen?
Ist uns nicht nur einmal passiert, aber ich werde hier keine Namen nennen.
Okay.
Aber es gab da ein paar große Enttäuschungen. Aber zum Glück, also ganz selten mal, aber klar, ist auch passiert. Mhm. Wo wir dachten so, okay, wie scheiße seid ihr denn eigentlich? Warum sind wir mit euch auf Tour gegangen?
Und dann eine ganze Tour mit...
Ich sag jetzt nichts weiter. Nein. Also die, es ist eher andersrum. Also wir waren ja mit so vielen Bands auf Tour, mit denen wir, wo wir mit der Musik groß geworden sind. Ne? Ja. Die Toten Hosen, Bad Religion, jetzt zuletzt mit Rise Against. Und das war immer so, so schön, weil du hörst diese Musik ja seit wir... 10, 12, 13 sind, wir sind damit groß geworden und dann denkst du die ganze Zeit, die bedeuten mir so viel, wenn die jetzt blöd sind, das wäre so furchtbar und es war bei allen genau andersrum, die waren so toll und nett und angenehm, dass man die ganze Zeit denkt, yes, alles richtig gemacht, tolle Leute, gut, dass ich alle Platten im Schrank habe, das war sehr, sehr schön eigentlich immer, muss man sagen, also das Positive überwiegt absolut.
Gott sei Dank.
Also die Arschlöcher sind die Ausnahme.
Ja, richtig, aber es gibt sie halt, ne? Und ich finde das auch immer dann sehr schade, wenn sowas passiert. Das ist halt nicht schön, aber was willst du machen? Ne, dann ist auch, aber das ist auch dann so, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, dass du dann, wenn du so eine Begegnung hast mit so einem Promi und der dann doof zu dir ist, dass du dann die Platten auch nicht mehr unbedingt so gerne hörst. Also so geht es mir zumindest dann, dass ich dann, ich höre sie zwar noch, aber immer, das hat dann so ein Geschmäckle. Auf einmal finde ich die nicht mehr so gut, bin ich nicht mehr so ein Fan.
Ich hoffe, dass ihr noch unsere Platten nach diesem Podcast hört.
Bis jetzt.
Jetzt habt ihr so Druck
nur an dir.
Wollt ihr Geld, wie viel soll ich euch geben? Ja, klar, das fällt dann schwer. Aber wie gesagt, das ist zum Glück total selten passiert. Und auch keine Band, die mir jetzt super wichtig wäre.
Dann hast da du muss Glück man gehabt. Auch sagen. Okay. Mal, du hast ja deine Pizza stehen, weil wie immer ist dieser Podcast gerade quasi die Präproduktion auch der Pizza-Talkshow. Der Pizza-Podcast, genau. Nicht, dass es untergeht. Wäre doof, wenn unsere Gäste hungern und wenn der dann gleich bei uns ein super Interview gibt und dann nachher bei Markus in der Talkshow
du darfst hangry
einfach
wird.
Umfällt und macht Sandfall.
Unterzuckert.
Ja, ins Mikrofon schmatzen. Die Großen der Podcast-Szene machen das auch so.
Ja, richtig, aber ich finde das, ich schmatze nicht gerne ins Mikrofon, weil meine Mama hat mir gesagt, macht man nicht.
Ja, man schmatzt halt nicht.
Mach mal was Verrücktes, jetzt sei mal Punk.
Ja, bin ich auch, aber auch nur, weil meine Mama diesen Podcast nicht hört. Nein, Quatsch. aber schmatzen, ich finde es okay mittlerweile. Ich bin da mehr so lutheranisch geworden, so, ne, warum rülpset und fuchzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt.
Ja, Luther, okay. Sehr gut.
Oh, richtig.
Also schmatzen finde ich schon...
Gut.
Aber furzen ist okay oder was beim Essen?
Auch nicht. Ja, im Podcast ja auch, weil das Mikrofon ja meistens so hoch hängt, dass man den Furz nicht hört. Wenn man ihn dann doch hört, war es stärker.
Wir sind ja wirklich tausende Stunden im Jahr in Tourbussen eng zusammen und wenn man da mit Furzen nicht klarkommt, dann sollte man das nicht machen.
Das ist richtig, aber gibt es denn da auch so, ich sag mal, das wäre ja vielleicht so ein Wetten, das Ding würde es die Show noch geben. So, ich kann die Fürze meiner Bandkollegen am Geruch erraten.
Soweit ist leider nicht.
Soweit ist noch nicht, aber nee. Auf dem Weg.
Man kennt schon so seine Pappenheimer. Soll ich was verraten?
Ja, bitte.
Eine Person aus unserer Crew hat letztens zu viel getrunken am Abend vorher. Und ja.
Wie kann das passieren auf Tour?
Wir fahren mitten auf der Autobahn rum. Plötzlich nimmt sie eine volle Flips-Tüte, reißt sie auf, schüttet alles auf den Boden. Also, hä? Und dann hat sie in Ruhe in diese Tüte gekotzt. Wir sind weitergefahren. Irgendwo angehalten, die Tüte in Müll geschmissen, weitergefahren. Es war eine tolle Fahrt. Es war so richtig wie früher, als wir noch 14, 15 waren und am Wochenende immer losgefahren sind.
Und es war
nicht total gut.
Kotze. Bis zu dem Moment, dass du Kotze gesagt hast, dachte ich an was anderes kurz.
Also du hast gesagt,
bei Flaschenpinkeln auf der Fahrt.
Ich hatte mehr in die Tüte kacken.
AA machen.
Ja,
jetzt hast du Kacken gesagt, jetzt müssen wir den Podcast wieder explizit labeln. Toll, danke Claudia, wie immer.
Ganz toll.
Bis gerade ging's wieder. Und jetzt hast du wieder Dinge sowas. In den Mund genommen.
Irgendwer muss ja dafür zuständig
Das ist richtig, aber du bist ja auch zuständig dafür, dich vorzubereiten.
Genau, ich bin wieder perfekt vorbereitet.
Wie immer.
Ja, und da gehen wir mal ganz zurück zu eurem ersten Konzert.
Ja.
Ich habe gelesen, dass das so im Desaster endete, war, glaube ich, der Wortlaut.
Ansichtssache.
Dass die, warte, wie ging es weiter? Die Staatsmacht das beenden musste.
Naja, also es war so, wir haben das Ganze als Geburtstag von unserem Gitarristen getarnt und der reformierten Gemeinde Göttingen, so ein Kirchenkram, gesagt, wir wollen den Partykeller für diesen Geburtstag, es kommen so 20 Leute. Es waren dann halt 200 und es war ein Konzert und es gab nur Dosenbier und die ganzen Toiletten sind kaputt gegangen und draußen davor war auch super Ärger, aber also wir konnten das Konzert schon spielen, aber dann war schon Polizei vor der Tür, die dann reinkam und meinten hier, was auch immer hier los ist, es ist jetzt Ende.
Okay, also Konzert war zu Ende.
Aber es wurde nicht abgebrochen, aber wir haben danach eine saftige Rechnung von der Kirche bekommen.
Oh.
Und haben sie dann auch mittlerweile abgestottert oder?
Ja, also das war irgendwie 350 Mark, glaube ich, okay. Aber das war für uns damals extrem viel Geld und ja, wir haben das irgendwie über die Jahre dann abbezahlt.
Ja, okay, aber
hoffe ich, falls ihr zuhört, wir zahlen es noch.
Ja, sehr gut.
Aber wir hatten das Gefühl, perfekter Einstand in dieses ganze Punkrock-Ding, alles gut gelaufen. Da war irgendwie no hard feelings bei uns. Niemand hat da gesagt, oh Mann, sondern alle so, wow, war echt gut, super Abend.
Und Göttingen ist ja auch tatsächlich ein ziemlich gutes Pflaster dafür. Ich erinnere mich dran, ich war mal mit einer brasilianischen Punkband auf Tour in Göttingen.
Welche?
Mit den Nitro Mines. Heute heißt es Fitness on Fire.
Ja, genau, super. Mit denen wir schreiben uns oft.
Ja, geil. Ich weiß
geile
nicht.
Neue Platte.
Und mit dir, ja, total. Total. Ja. Mit denen war ich vor, ich bin 15 Jahren her in Göttingen und weiß noch, dass. Das war das Konzert. Wir waren in so einer 7-Mann-WG, wo wir gepennt haben. Und ich weiß noch, dass unser Schlagzeuger von irgendwem in Göttingen so abgefüllt wurde, dass ich am nächsten Tag meine Frau anrief und sagte: Ey, Schatz, was mache ich mit dem? Der ist so kaputt. Und meine Frau gab mir den Tipp: Malzbier. Besorge Malzbier.
Krass.
Wir sind weitergefahren und dann waren dann, der nächste Gig war von Göttingen, war dann, glaube ich, irgendwo im Osten, Erfurt, glaube ich. Und dann bin ich durch Erfurt gelatscht, um irgendwie Malzbier zu besorgen. Das war jetzt das war da nicht so en vogue wie hier. Weißt du, hier kriegst du ja an jedem Bütchen Malzbier. Ja. Vita Malz kriegst du ja überall. Da hatten die irgendwie so eine verstaubte Flasche. Ich habe ihm zwei eingeflößt, es ging dann. Aber das war in Göttingen dieser harte Abschluss. Deswegen habe ich Göttingen so im Kopf.
Ja.
Aber das gibt's auch eine geile Szene in Göttingen.
Ja, ja, richtig? Göttingen ist ganz legendär. Damals gab es da irrsinnig viele Musik. Also alles von so Crossover, Hardcore-Bands, Hip-Hop, aber auch ganz viele Punk-Bands. Das war für uns natürlich perfekt. Und wir sind sonst auch, wenn die Konzert nicht in Göttingen waren, sind wir oft nach Hannover raufgefahren oder runter nach Kassel und so und das war sehr, sehr gut. Ich muss auch im Nachhinein sagen, wir sind da im Grunde sehr behütet aufgewachsen, weil Göttingen wurde, als wir Kleinkinder waren, über Jahre sozusagen freigeprügelt von Nazis, muss man einfach so sagen. Da gab es jedes Wochenende ganz handfeste Auseinandersetzungen von Antifas mit Nazis und als wir Jugendliche waren, gab es in der Stadt keine Nazis. Es gab nie den Moment, dass man in der Stadt rumgelaufen ist und Sorge hatten musste, dass man als 15-jähriger Punker von Nazis verhauen wird. Und für uns, wir sind ja so aufgewachsen, für uns war das so halt normal. Und jetzt, wo ganz viel nochmal so Zeitungsartikel waren und wir so viele Menschen kennengelernt haben, die alle sagen, oder super viele Leute erzählen dann so, die in Ostdeutschland auf dem Dorf aufgewachsen und die sagen so, ey, ich habe immer Angst gehabt und wurde so oft verkloppt, wo ich mir denke, boah, krass, wie geil, dass die Polizszene in Göttingen das für uns so aufgeräumt hat, dass wir da in Ruhe aufwachsen konnten und nie dieses Angstgefühl haben mussten. Das war echt, das hatten wir erst später, als wir irgendwo auf dem Land gespielt haben, auf den Dörfern, wo wir manchmal dann Stress mit Nazis hatten oder in Dortmund mal und so, aber also unsere Jugend war da echt richtig cool. Also muss ich echt sagen.
Ist
tolle
jetzt,
Stadt.
Ist das jetzt immer noch so in Göttingen tatsächlich? Also ist das, oder gibt es immer noch die Szene? Weißt du das?
Ist alles nicht mehr so groß, aber so wie überall. Aber wir haben gerade vor 3 Wochen in Göttingen gespielt, Ausverkauf, 450 Leute, war mega geil. Ganz viele junge Kids und es war richtig cool.
Und euch hat dann nur das Studium nach Berlin getrieben? Sonst wärt
Nö,
ihr geblieben?
Die Band. Nee.
Ja, also ihr seid schon auch aus bandwirtschaftlichen Gründen.
Nee, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern nach 18 Jahren Göttingen ist dann auch mal gut. Okay. Ich will da nicht. Das war dann, hat dann gereicht. Und wir haben dann gesagt, wir wollen alle aus Göttingen weg. Wo gehen wir hin? Wir gehen gemeinsam wohin, um die Band zu machen. Und dann war Berlin der größte gemeinsame Nenner.
Okay, also das war so der Fokus. Wir bleiben alle zusammen.
Ja, das ist ja der Punkt, wo sich super viele Bands auflösen, ne? Ja. Alle fangen an zu studieren, dies und das, ziehen sonst wohin, ey, wir machen weiter die Band, das klappt dann nie. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen die Band. Und dann irgendwann sind wir auch gar nicht mehr in die Uni gegangen, weil wir extrem viel auf Tour waren und
Ja. Ja. Jetzt muss ich eine Frage stellen, die manche vielleicht jetzt draußen denken, warum stellt ihr so eine blöde Frage? Warum Berlin? Weil als Punk könnte man ja auch zum Beispiel nach Hamburg gehen zum Beispiel oder nach Düsseldorf. Warum habt ihr euch für Berlin entschieden?
Ja, weil es am meisten knallt. SO 36, alles. Unser Schlagzeuger, unser früherer, mein Bruder, der hat dann bei MAD Tourbooking gearbeitet. Mhm. Ich war in Berlin, habe bei Fat Wreck mal ein Schülerpraktikum gemacht.
Okay.
Und für uns war klar, natürlich Berlin nach Berlin. Natürlich, da kracht's, da explodiert alles. Da jede Band, die auf Tour kommt, kommt nach Berlin.
Richtig.
Als wir hingezogen sind, sind wir teilweise wirklich 5-6 Tage die Woche zu Konzerten gegangen. Wir haben alles mitgenommen, was ging. Und es war fantastisch und ist immer noch fantastisch.
Das wäre jetzt meine Frage. Ist heute auch noch so?
Hat sich wahnsinnig viel geändert, mhm. aber ich liebe diese Stadt sehr und bin da sehr, sehr zufrieden und sehr zu Hause.
Ja, weil hat Berlin, also ich sag mal so, gar nicht mehr so punkig ist, wie es mal war, sage ich
genau,
mal.
Genau.
Ist beliebiger geworden so. Ne?
Klar, also das Kreuzberg, als wir dorthin kamen 2001, haben uns schon alle gesagt, ah, ist nichts mehr wie früher, ist alles nichts mehr. Und für uns war es aber immer noch so, oh, krass.
Ja,
und weißt du, in kleinen Städten gibt es da, in Göttingen, da gab es das Jugendzentrum Innenstadt, das autonome Zentrum. Ein Ort, der so links ist. In Berlin gab es 50 so Orte. Die linke Kneipe und den linken Knub und das besetzte mhm. Haus und das und das und das. Das war ein Paradies für uns.
Ja.
Und klar, da ist heute wahnsinnig viel von weg, aber es ist immer noch, es gibt tolle Konzerte, es gibt tolle Leute, es gibt viele engagierte Politleute, ist schon cool.
Ja, und solange es den Trinkteufel uns Franken noch gibt, irgendwie.
So. Ja.
Warst du schon mal im Trinkteufel?
Nee.
Was?
Solltest Mega du mal hingehen, Laden. Nimm dir aber für den nächsten Tag nicht zu viel vor.
Auf jeden
also,
Fall.
Also meine Berlin-Erfahrungen haben sich auf die Wuhlheide, die Waldbühne.
Was hat denn mit Berlin nichts zu tun?
Siehst du, Moment, wo war das? Friedrichshain hat meine Schwester gewohnt. Da waren wir immer auf so einer Straße, wo so tolle Restaurants und eine Cocktailbar war, da war ich.
Da gibt's viele.
Ja, eben.
Ich war in Friedrichshain in so einem Restaurant um die Ecke von der Riegerstraße. Es war nicht weit weg. Das war so ostdeutsche Küche. Da
witzig.
War so eine ganz kernige Frau, die ein riesen Dave Gahan-Fan war. Also der hing da überall und so Selfies, also nein, Fotos, da gab es ja noch keine Selfies. Und ich hatte meine verrückte Bulldogge mit und sie hatte ihre verrückte Bulldogge im Laden. Und dann hat sie gesagt, komm, wir machen die mal los. Und dann haben die Hunde wirklich das ganze Restaurant.
Okay.
Und die fand das so schön alles. Und dann habe ich noch Fleisch gegessen. Und da habe ich so richtig ostdeutsche Roulade gegessen.
Okay.
Und Knödel.
Gut.
Also das wäre jetzt so ein Tipp, aber da muss man noch Fleisch für essen.
Ja gut,
weil ich glaube, wir nicht zusammen.
Nee. Ist nicht das Tiki Hut in der Nähe von der Riga Straße auch?
Nee, das ist in Kreuzberg. Tiki Hut ist
ja, das ist in Kreuzberg. Nee, da stimmt, entschuldige, beim Tiki Hut um die Ecke ist doch irgendwie, ist da nicht das Ding, wo Herr Lehmann da passiert ist? Ach, egal. Ist so groß Berlin.
Also in Hamburg würde ich mich jetzt einen Ticken.
Ich kenne mich auch noch aus, weil ein Kumpel von mir lange da gewohnt hat, der jetzt auch nicht mehr da wohnt. Aber wie gesagt, Trinkteufel ist wirklich ein toller Laden, wenn du am nächsten Tag nichts
vorhast. Trinkteufel, Franken, Milchbar, Clash, SO 36. Tommy Haus, ach, ich könnte hier den ganzen Abend Sachen aufzählen.
Ja.
Ich habe so legendäre Shows gesehen. Ich glaube, es gibt keinen Club in Deutschland.
Machst du mal einen Reiseführer für Berlin?
Habe ich schon.
Hast du? Quatsch.
Ja, für so ein Musikmagazin, die besten Berlin-Tipps und so, habe ich alles schon aufgeschrieben. Auch schon ein paar Jahre her. Cortex natürlich. Aber also es gibt keinen anderen Club in Deutschland, wo ich öfter bei Shows war, als im SO 36. Mhm. Am besten war wirklich diese legendäre Toten-Hosen-Show, wo sie da, um das Esso zu retten, gespielt haben. Und wo sie, bin ich ja Fan von den Toten-Hosen in den 80ern. Und dann haben sie doch wirklich nur Songs von den ersten drei Alben gespielt. Und, was mich am meisten gefreut hat, die Klamotten von damals angezogen. Das fand ich so hammergut. Wie geil. Und dann meinte ich auch, Andi, sag mal, wo habt ihr denn diese ganzen Sachen? Meint er so, ja, wir haben halt dieses Riesenarchiv und alles von der Band, also nicht nur Poster, CDs und so weiter, wird archiviert, sondern auch alle Bühnenklamotten. Und da haben sie einfach alte Kisten rausgeholt und diese alten Sachen angezogen. Meine ich so mega. Also es hat mich so gefreut.
Aber da müssen die ja auch schon früh an sich geglaubt haben.
Haben sie doch von Anfang an.
Sie selber glaube ich nicht unbedingt, weil Jochen Hüller, der sehr an sie geglaubt hat.
Ja, ich meine, das ist doch nur wirklich
aber wirklich, das hat mir so wahnsinnig Spaß gemacht, der Abend. Und überhaupt bei den, müsste man nachgucken, keine Ahnung.
Das ist gar nicht so lange her.
Doch.
Oder?
Also sie haben irgendwann dann nochmal im Esso gespielt, aber ich meine dieses erste. Ding zur Rettung vom Esso damals.
Ja.
Wegen der Schallschutzmauer.
Ach, okay, alles klar, ich dachte jetzt, nee, dann war es länger her, ja.
Genau, das war lange her. Oder auch überhaupt bei den Toten Hosen-Shows im Esso, bei der letzten Show, wo ich da war, war danach dann Party im Backstage, ich gehe eine Tür rein, plötzlich steht da Lars Frederiksen von Rancid und ich so, was machst du denn hier? Und dann, ich war völlig überfordert, riesen Rancid-Fan und dann habe ich gesagt, Alter, ich habe auch eine Band.
Super.
Und er so, ja, okay, welche? Und dann meinte ich so, ja, ZSK, meint er. Ich weiß nicht, ob er ganz nett war und gelogen hat oder es stimmt. Er meinte so, ah, ZSK, ja, kenne ich. Immer wenn ich in Europa auf Tour bin, sehe ich eure Poster und so. Wusste ich nicht, ob er nur nett sein wollte, aber ich so, oh ja, er kennt mich, er kennt mich. Ja gut,
wobei, wenn du überlegst, in welchen Größen Rancid spielen, da steht euer Name wahrscheinlich durchaus auch auf Plakaten, vielleicht nicht auf der Headliner-Position, aber ich denke, Aufkleber von euch werden sie garantiert schon mal in irgendeinem Backstage in dieser Republik
gesehen haben. Kann schon sein. Er schaut sich ja auch diese Musikmagazine und so an, aber also hat mich total gefreut und war wirklich völlig skurril. Du bist bei einer Hosenshow und dann steht er da plötzlich. Also man trifft ja bei den Hosen-Aftershow-Partys 1000 interessante und verrückte Leute, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war wirklich witzig.
Und dann bei so einem ersten Meeting sagt man halt so einen Satz, wo man hinterher denkt, so Alter, du Vollidiot.
Wie kann
man, ich habe auch eine Band.
Das war direkt mein nächster Gedanke, den ich zum Glück nicht ausgesprochen habe.
Ich habe ja dieses Ding mit Andi Meurer, ne? Weil, also als ich 12 war, wollte ich Andi Meurer heiraten.
Hat's geklappt?
Nein.
Wie fällt Andi Meurer das?
Ja, das weiß er. Ich habe es ihm in Dortmund auf einer Aftershow-Party.
Das hat er bestimmt noch nie gehört.
Noch nie. Aber ich war wenigstens so kreativ, dass ich gesagt habe, also man muss sagen, ich habe gar nicht dieses Fan-Ding in mir. Ich mache auch keine Fotos mit irgendwem. Andi Meurer
Wir
ist
machen
der
kein
ein
Foto
Außer Montreal.
Zusammen.
Nein, wirklich. Nein, ich mache keine Fanfotos. Ich finde das völlig. Also, ich frage mich immer, was soll ich denn am Ende damit? Also.
In Social Media posten und Likes kassieren.
Dafür
macht man das.
Das finde ich schon so peinlich für mich selber. Für mich, ich finde das nicht schlimm, wenn andere das tun. Aber ich bin anders. So, in dem Punkt. Und dann aber jedes Mal, wenn ich Andi Meurer sehe, kommt mein 12-jähriges Ich raus und ich mache ungefähr so. Man kann jetzt mein Gesicht dazu nicht sehen. Auf jeden Fall bin ich dann zu
Man
ihm.
Kann es sich aber sehr gut vorstellen, Claudia.
Ja. Auf jeden Fall bin ich dann, er stand bei uns und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Claudia. Früher wollte ich immer dich heiraten und jetzt heirate ich einen anderen Andi. So, das war ein bisschen kreativ.
Das war durchaus nett.
Klingt doch
und
gut,
der ist auch nicht sofort gegangen.
Siehst du?
Ne, wir haben uns danach noch mehr unterhalten.
Aber das muss man sagen, die Hosen sind so nett und höflich und cool, das ist wirklich
spektakulär. Ja, aber mega Video von dem Abend. Das geht ungefähr 3 Minuten und mein betrunkener Ehemann und Wom wollten eine TV-Smith-Show hier bewerben im Pitcher.
Wollten. Ja, als wir das letzte Mal in Köln gespielt haben, als wir in Düsseldorf gespielt haben, kam Wom und hat ein Lied mit uns live gespielt. Das war sehr witzig.
Ja.
Wir haben nichts geprobt, nichts und dann einfach gemacht. Das hat funktioniert.
Manchmal ist Punkrock noch Punkrock.
Ja. Ja, er ist eh ein verrückter Hund.
Wom sowieso. Ich meine, wenn der länger als 5 Stunden keinen Trommelstock in der Hand hat, irgendwie dann geht in dem irgendwas kaputt. So. Deswegen muss der ständig trommeln. Aber wir hatten vorhin im Vorgespräch quasi schon dieses alte Ding. Es ist ja gerade in Deutschland im deutschen Punk immer dieser Vorwurf, gerade den Hosen gegenüber, das ist ja kein Punkrock mehr. Müsst ihr euch wahrscheinlich auch immer mal wieder anhören, was vielleicht auch als diese Drosten-Nummer rauskam, Obrigkeitshörigkeit ist ja kein Punkrock mehr. Was ist für dich Punkrock?
Ja, zum Glück, also das Gemecker hören wir nur noch selten und so. Cool. Und ich finde es auch voll okay. Also ich denke dann immer, ja, völlig in Ordnung. Also wenn dir das sozusagen nicht gefällt, mach's mit deiner Band anders, mach's genau wie du willst. Also verschenk die CDs, verschenk die Tickets und zieh dein Ding durch. Also ja, damit kann ich gut leben. Keine Ahnung, also für mich ist Punkrock natürlich diese wahnsinnig tolle Musik und diese Eskalation, die ich sehr mag auf der Bühne, wie auch ja in der Musik so ein bisschen. Und letztendlich ist die Musik da auch so ein Zufluchtsort, finde ich, für diese ganze Welt, die einen so wütend und traurig und verrückt macht. Und ich finde das sehr schön und bewegend und mutmachend ganz viel, was in diesem ganzen Punk- und Hardcore-Bereich an schönen Dingen passiert und was für tolle Leute sich da tummeln. Gibt es auch immer irgendwie ab und zu mal Scheißleute, aber ich glaube, die Quote an Arschlöchern in diesem Bereich ist sehr, sehr viel geringer als in anderen Bereichen. Und genau, und letztendlich sehe ich Punkrock für mich und meine mein ganzes Umfeld, meine Freunde und meine Band als ein Riesengeschenk. Guck mal, ich sitze jetzt hier, ohne meine Band würde ich doch hier heute gar nicht sitzen. Wir gehen im Februar auf Japan-Tour. Und wir waren überall oder fast überall auf der Welt schon auf Tour. Wir haben so tolle Menschen getroffen. Das ist alles für mich ein riesiges Abenteuer und ein Riesengeschenk, dass wir das tun dürfen. Also einfach wundervoll alles.
Ich finde das immer so schön, dass wir, wenn wir Punkbands hier sitzen haben, da ist es tatsächlich, finde ich, am allermeisten so, dass wir immer diese Freundschaftsgeschichte im Vorfeld hören.
Ja, genau, richtig.
Ja,
richtig.
Das scheint echt so ein Genre-Ding zu sein, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil wir uns am meisten mit dem Genre beschäftigen.
Das ist richtig. Death Metal hatten wir noch nicht.
Nö, da können
die hassen sich alle gegenseitig.
Die können sich gar nicht leiden. Aber du hast gerade was total Geiles angesprochen. Japan. Wie kommt man als deutschsprachige Punkrock-Band in, ich wollte nicht nochmal Japan sagen, sagt man noch das Land der aufgehenden Sonne? War doch früher, glaube ich, Japan. So haben es die Flippers, glaube ich, mal genannt. Wie kommt man nach Japan?
Also die Flippers waren es nicht, die uns da geholfen haben, aber ich finde, das ist halt auch das Tolle an Punkrock. Das funktioniert über alle sprachlichen und kulturellen Barrieren hinweg, weil man direkt so eine Grundlage hat, ne? Also die hören die gleichen, die Punks in Japan hören zum größten Teil die gleichen Bands wie wir. Und das ist das verbindende Element, diese Liebe zu dieser Musik. Und ich habe einfach Kontakt gehabt mit einer Band aus Japan und dann sage ich, hey, wollt ihr...
Garlic Boys, oder?
Nee.
Okay.
Dann sage ich, wollt ihr mit uns in Deutschland auf Tour gehen? Und dann sagen die, ja klar. Und dann sage ich, alles klar, alles was ihr machen müsst im Gegenzug ist uns bei euch mit auf Tour nehmen. So waren wir in Russland auf Tour, so waren wir in Israel auf Tour und jetzt gehen wir so auf Japan-Tour. Und das ist einfach wundervoll.
Ja, cool. Wie heißt die Band?
Total Fat heißt die und die andere Razor's Edge. Nicht zu verwechseln mit der britischen Nazi-Band Razor's Edge. Die Armen, die wussten das nicht mal, dass es so eine Nazi-Band gibt. Tut mir voll leid, es ihnen gesagt zu haben, aber ja, aber die, ich glaube, Razor's Edge, das ist so eine 80er-Jahre-Rechtsrock-Band aus England. Ich glaube gar nicht, dass die noch gibt, aber was für ein blöder
Wäre
Zufall.
Wäre ein schwieriges Publikum vielleicht, was die in England anziehen würden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ist halt geil, dass es so funktioniert, weil ich sag mal so, Japan ist, möchte ich auch gerne mal hin und ich finde es unheimlich spannend, dass das über Musik so über das funktioniert. Ich habe die Band Garlic Boys, die ich gerade ansprach, die waren vor bestimmt 20 Jahren oder 30 Jahren mal Vorband von Die Ärzte.
Ja.
So.
Witzig, muss ich mal checken. Es haben uns mehrere Ärztefans aus Japan schon angeschrieben. Oh, ihr deutscher Punk, ihr kommt und die sind schon ganz heiß. Die eine hat schon ein Manga-Poster von unserer Tour für uns jetzt erstellt und das ist richtig verrückt. Die stehen halt wahnsinnig auf Europa und deutschsprachige Bands und so. Ich bin total gespannt, was uns da erwartet.
Habt ihr euch Tipps bei den Donuts geholt?
Ja, aber die meinen, das ist so lange her, dass sie da so bekannt waren und so lange her, dass sie da waren. Also sie haben auch kaum noch Kontakte und so. Also das wird, wahrscheinlich hat sich da schon wieder alles total geändert inzwischen.
In einem Teil meines Gehirn Walkmans läuft gerade die Band Alphaville mit Big in Japan. Aber das nur als kleine Hintergrundbestattung gerade in diesem Moment.
Sing's jetzt nicht.
Alle schreiben uns, wir sollen eine Platte machen live in Tokio.
Ohne
Witz. Wir spielen zweimal hintereinander in Tokio, weil die Stadt ist so groß, du spielst also den einen Tag da und den anderen Tag da und es kommt
Tokio
niemand zweimal.
Tokio-Live-Alben, die erfolgreich wurden. Tokio-Tapes von den Scorpions ist die erste, die mir da einfällt.
Die Green Live- Day-Platte,
so,
Interrupters richtig. Haben das auch,
ja.
Liebe ich alle.
Ich glaube, Live in Budokan ist von, ich glaube, Deep Purple. Wir haben, also es gibt jede
also
Menge
Bands. Es kann
nur
ein Erfolg werden.
Es kann nur ein Erfolg werden. Auch Blind Guardian zum Beispiel, Metal aus Krefeld, waren mit einer der ersten Bands, die auch in Japan riesengroß waren. Halloween, alle. Also im Metal unheimlich viel und auch Punkrock. Also von daher.
Du merkst aber langsam, warum ich mich vorbereiten muss und er nicht, oder?
Ich merk schon.
Du, ich würfel alles durcheinander und ich kann mich auch irren, dass das live im Budokan auch von Black Sabbath war. Ich weiß es tatsächlich nicht. Du musst es nur mit der Inbrunst sagen,
ja,
dass es richtig ist. Und keiner,
ne?
Schreibt's uns in die Comments.
Ozzy Osbourne, guck, aber da war ich schon mal zumindest fast nah dran.
Ja, das finde ich sehr nah dran.
Ja, relativ nah.
Ja, komm.
Gut. Aber kommen wir zurück von Ozzy zu ZSK.
Ja,
und
gehen wir zurück in die Vergangenheit.
Ja, zurück in die Vergangenheit. War auch mal eine Fernsehserie, glaube ich. Aber du hast doch du hast
Zurück in die Zukunft.
Genau.
Das war ein Film,
Junge.
Richtig.
Ja,
drei.
Zurück in die Vergangenheit gab es eine
Serie. Ja, das war die Serie, wo der Typ immer in so verschiedene Körper gerutscht ist, zeitreisemäßig. Da hat man einen Spiegel, guckt immer jemand anders.
Das klingt ein bisschen ekelhaft gerade.
Voll, da bin ich raus.
Das war damals in den 80ern und 90ern, da war das noch unschuldig. Da war das noch
da
nicht so.
Da habe ich Knight Rider geguckt.
Und Hammer!
Ja.
MacGyver auch?
Ja.
Mega.
Aber Knight Rider war mein absoluter Liebling.
Wegen David und dann, Hasselhoff, ja, ne? Natürlich, sag's ruhig.
Ich war verliebt. Und ich hatte einen.
Wolltest David. Du den auch heiraten?
Ja, klar. Nein.
Logo.
Da war ich zu jung. Da war ich 8. Da habe ich noch nicht an heiraten gedacht. Nicht. Aber ich musste nach Südafrika ziehen und das war mein Bestechungsgeschenk, weshalb David Hasselhoff mein allererstes Konzert war in der Philipshalle hier in Düsseldorf.
Krass. Ja,
und
Hammer.
Mein Moment war nicht David Hasselhoff, sondern Kit kam auf die Bühne. Und
nein!
Ja, wirklich, die haben den auf die Bühne
gebracht. Das ist ja der Hammer!
Und er hat mit uns geredet. Das war so schön.
Krass, welches Jahr war das dann?
Das war 88.
Ist ja geil. Und das Jahr drauf hat er die Mauer zum Einsturz
gebracht. Richtig, ja, da konnte ja keiner.
Quasi noch ein Jahr, bevor er Mainstream wurde. Ja. Aber da war David Hasselhoff noch Punkrock.
Ja, da war er noch Punkrock, genau. Und krass, jetzt gehen wir ja geil auch wieder auf David Hasselhoff-Konzerte. Also wir waren vor ein paar Jahren in Oberhausen. Dieses Jahr die Tour, leider ist er krank geworden. Sonst wäre ich wieder in der Philipshalle gewesen. Nach
ja,
so
die
vielen
hatten so
Jahren
verrückte Plakate mit irgendeinem so supergeilen Wortwitz.
Ey, der Typ ist ein einziger Wortwitz. Wirklich, wir haben so gelacht auf diesem Konzert super in Oberhausen. Da hat er sich die ganze Zeit selbst auf die Schippe genommen. Und sogar, der ist ja sober, soweit er sagt es. Auf jeden Fall hat er echt dieses Video eingespielt, wie er dem Burger isst.
Oh, wirklich? Das ist, dazu, da gehört aber einiges dazu.
Und dazu so eine fiktive Burgerladenkettenwerbung.
Boah, das ist aber krass.
Wirklich,
wow,
oder? So lustig. Cool. Ja, oder Böf Stroganoff.
Böf Stroganoff. Ja.
Auch so ein
okay, das finde selbst ich gut.
Ja, wirklich, das war wirklich schön. Naja, gut. Aber wie sind wir jetzt dahin gekommen?
Keine Ahnung, aber die Überleitung, die mir gerade einfällt, finde ich ganz gut. Was isst du denn besoffen am liebsten?
Was ich esse besoffen?
Ja, wenn Hasselhoff Cheeseburger isst, was ist denn dein Lieblingsgericht?
Pommes.
Pommes, okay.
Klar. Ich habe eine
Pommes gehen immer.
Ist mega.
Toll.
Okay.
Meine, ich mache eine Weiterbildung und eine meiner Lieblingsfrauen in der Weiterbildung, die nennt Pommes immer frittierte Sonnenstrahlen.
Oh, das sage ich auch, wenn ich das nächste Mal Pommes
ist
mache.
Ist das ja schön?
Ist wunderschön.
Ja. So.
Ketchup oder Mayo?
Beides nehme ich eigentlich immer. Wenn schon, denn schon, ne? Volles Programm.
Ich bin immer bei Spezial.
Was auch immer das ist.
Da kommen noch Zwiebeln drauf.
Ach so, okay, krass.
In Holland gibt es die geile Mischung Fried Orloch. Orloch ist das holländische Wort für Krieg. Und warum? Diese Kriegspommes mit Erdnusssoße und Mayo und Zwiebeln sind, verstehe ich bis heute nicht, warum das dann Krieg heißt, diese Mischung. Aber Patat Orloch ist tatsächlich mein Favorit. Erdnusssoße, Mayo und Zwiebeln.
Wir haben mal in Dresden gespielt, da gab es in dem einen Restaurant eine Pommespizza. Einfach eine Pizza Margarita und in der Mitte ein Riesenberg Pommes. Boah. Wer denkt sich sowas aus?
Pizza drauf?
Mega, esse ich gleich.
Immer noch nicht gegessen.
Guck mal, er möchte nicht schmatzen.
Guck mal, wir gehen ganz schnell zum Anfang zurück. Ganz schnell. Ich habe nämlich gelesen, ihr konntet gar keine Instrumente, bis auf
können
eine.
Wir immer noch nicht.
Weshalb mir die Frage so aufgekommen ist, wie lange hat es gedauert vom ersten, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, bis zu einem kompletten Song, den ihr konntet, also eigenen.
Boah, also am Anfang haben wir natürlich einfach ganz viel so Songs gecovert, wie man das so macht. Die Lieblingssongs, Toten Hosen, Achterbahn, Sex Pistols, Ramones, sowas haben wir natürlich alles gespielt, Green Day.
Naja, aber dafür muss man das Instrument ja auch irgendwie können.
Ja, so ein bisschen. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war sehr rumpelig. Es war sehr rumpelig.
Okay.
Aber ich könnte dir nicht sagen, wann der erste Abend war, wo wir mit Band angefangen haben, wann wir wirklich irgendwas spielen konnten.
Wo ihr so dachtet, so jetzt läuft's.
Ja, also jetzt läuft's. Das Gefühl habe ich nach einigen Shows immer noch nicht.
Wie lange dauert es denn, wenn ihr eine Tour startet? Nehmen wir mal an, ihr fliegt jetzt dann nächstes Jahr im Februar, hast du gesagt, nach Japan. Da hat man ja noch ein, zwei Tage vielleicht, wo man den Jetlag ein bisschen auskurieren muss. Wie lange dauert das, wenn ihr so auf Tour seid? Wie viele Tage braucht ihr, bis ihr warm seid? Oder ist es direkt beim ersten Konzert so die ersten drei Songs und dann zack, läuft die Maschine? Oder ist das so, dass ihr ein paar Tage irgendwie braucht, wenn ihr auf Tour seid, bis ihr richtig dran seid?
Nö, dafür macht man ja eine Tourprobe und so, weil ganz ehrlich, ich finde es extrem unverschämt, wenn es so wäre, dass wir die ersten paar Shows da nicht 150% abliefern. Ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, dass das, was wir machen, auch wirklich was taugt. Das heißt nicht, dass wir so Fizzle-Jazz-Musiker sind, die da was ganz Besonderes machen, aber ich will, dass die Leute sehen, dass wir da 150% geben auf allen Ebenen, weil die zahlen einfach viel Geld für so ein Ticket und ich will, dass das richtig knallt und alle happy sind. Deshalb wird alles Proben vorher gemacht und nicht während der Tour. Was wir natürlich machen, was alle Bands machen, man spielt die Tour und man merkt ab und zu, der Song, der müsste später kommen oder den Song, den tauschen wir aus. Aber das heißt ja nicht, dass das Konzert irgendwie schlecht war, sondern man schiebt so ein bisschen was rum und denkt, ey, das kommt viel geiler, wenn wir den da hinten spielen, sowas. Aber Grundlegendes klären wir nicht auf Tour.
Ist es denn auch, dass man, wenn man dann seinen Tourplan hat und so, dass man auch überlegt, weil ich sag mal, die Städte und Publikums können ja unterschiedlich sein, dass man sagt, so in der Stadt fangen wir eher ein bisschen ruhiger an und steigern uns und in der Stadt gehen wir direkt voll auf die 12 und fahren dann runter. Gibt's was, was man je nach Publikum
also überlegt? Also wir fahren niemals runter und wir gehen okay. immer voll auf die 12. Nee, also wir machen da keine Unterschiede. Es ist eher andersrum. Wir wissen, wir kennen manche Städte, wo wir wissen, dass es immer besonders, dass das Publikum, wie soll man sagen, besonders witzig oder spannend oder verrückt ist. Aha. Genau. Also Düsseldorf gehört auf jeden Fall dazu, wirklich. Also im Zack, die Shows sind immer sehr speziell und geil. Und dann gibt es noch so Leipzig, Berlin sowieso, weil es unsere Heimat ist ja inzwischen seit 20 Jahren. Und gibt es so ein paar Städte, wo wir wissen, dass das immer total abgefahren ist. Wir spielen zum Beispiel immer mal in Siegen im Vortex Surfer Club, da gehen nur 200 Leute rein, das ist immer sofort ausverkauft und kann man sagen, ja, warum macht ihr das? Das ist doch Quatsch, viel zu klein. Aber das ist da so toll und die Leute sind so toll, deshalb machen wir es immer wieder und gibt so ein paar tolle Orte, wo wir immer wieder versuchen hinzukommen. Aber wir finden es genauso spannend, in Orten zu sein, wo wir noch nie waren. Also jetzt auf der letzten Tour im Herbst haben wir in ganz vielen Städten gespielt, wo wir zum Teil noch nie in der ganzen Bandgeschichte waren.
Zum Beispiel?
Fulda, Übach-Palenberg bei Aachen, wusste ich vorher auch nicht, Rüsselsheim, so Sachen, wo man nie war. Und wir dachten, ja, ist doch geil, da fahren wir jetzt mal hin. Geil. Weil die große Tour war ja schon im Frühjahr, die A-Tour, wie man so sagt. Und genauso in anderen Ländern. Wie geil ist das, wenn du in Tel Aviv plötzlich spielst? Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Und dann sind da 200 Leute, die sprechen kein Wort Deutsch, aber singen jedes Wort mit bei einigen Liedern, die irgendwie bekannt sind und so. Und ich mag es ja, dass das auch dieses ganze Musikding, dieses ganze Punk-Ding ist halt immer noch so eine Art Abenteuer für uns. Natürlich auf inzwischen eine professionellere Art und wir haben auch viel mehr Verantwortung, weil die Leute viel Geld für ihr Ticket zahlen und wir haben Verantwortung für unsere Crew. Wenn wir unterwegs sind, sind wir so 10, 11 Leute, 2 Busse. Also es ist nicht mehr wie früher so, dass ein Kumpel mitkommt und ein Shirt verkauft und man fährt irgendwie los.
So ein Kombi von
Aber
Eltern und...
insgesamt ist das schon noch so ein Abenteuer-Klassenfahrt. Wir machen was Verrücktes zusammen. Und ich glaube, das brauche ich auch, damit das immer noch Spaß macht und nicht irgendwann so eine Arbeit wird und so Routine. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Das muss schon immer noch spannend und neu und cool sein.
Gibt es denn irgendwie, du hast gerade gesagt, so viele Städte, wo ihr noch nicht wart, und gibt es irgendwie so einen Ort oder eine Location oder irgendwas, wo du sagst, die steht auf der Bucketlist irgendwie, da müssen irgendwann, muss ich mal im, keine Ahnung, Madison Square Garden, New York, whatever. Welche Location oder welche Stadt gibt es da, wo du unbedingt noch oder wo ihr unbedingt noch spielen wollt?
Naja, USA-Tour steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, logisch. Das klappt hoffentlich 2025, mal schauen.
Okay,
ich arbeite also dran.
Die Köder sind ausgelegt, dass
ja,
das vielleicht klappt.
Ja, schon, ja.
Ach cool, okay. Und sonst eine Stadt in Deutschland vielleicht noch, wo du sagst, Mensch, ich wollte schon immer mal in Wülfrath spielen. Warum fällt mir gerade Wülfrath ein? Egal. Weil
boah, kein Plan. Es ist eher so, es gibt viele Städte, wo uns Leute die ganze Zeit schreiben und sagen, könnt ihr nicht mal bei uns da und da spielen? Aber okay. da kommen wir gar nicht nach. Das ist für uns unmöglich zu schaffen.
Also Wülfrath, schreibt ruhig ZSK
ja,
mal an.
Schreibt uns, wir kommen.
Ja, weil du gerade Übach-Palenberg, ist so ein Ort, den kennt man eigentlich nur so vom Autobahnschild, aus vom Vorbeifahren.
Da, also, da muss ich sagen, wir haben vor der Tour gefragt, wo wollt ihr, dass wir mal spielen? Und jetzt sagt uns bitte nicht große Städte, sondern echt kleine Städte. Und das hat jemand sich gewünscht. Und dann haben wir gecheckt und gesehen, da ist ein cooler Club. Können wir machen, machen wir. Und das war, die ganze Tour war so gestrickt.
Ich habe tatsächlich
Donkey Club Erkrath, sage ich jetzt mal.
Ja, irgendwo letzte Woche was von einem Club in Übach-Palenberg gehört, wo auch noch irgendeine
Rockfabrik
Band war.
Rockfabrik haben wir
ja,
gespielt.
Ja, genau. Oder der Andi?
Ich war noch nie Übach-Palenberg,
Andi,
wie gesagt.
Übach-Palenberg, hast du mir das erzählt?
Das ist direkt neben Aachen.
Ja.
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 Siehst du. Nee, hast du mir davon erzählt? Dann warst du das.
Rockfabrik. Es waren auch ganz viele Niederländer da, die haben alle gekifft. Fand ich richtig geil.
Ja.
Ich kiffe nicht, aber sie haben meinen größten Respekt, das über die Grenze zu schmuggeln. Geil!
Bei den scharfen Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Niederlanden.
Genau. Das gibt's hier nicht.
Nee.
Ich wusste nee, fast gar nicht.
Ich kenne mich also, mit dem Genre nicht aus. Entschuldige,
das ist ein... Ganz kurz. Ja. Also früher, ist ja lange her, ne? Ich bin ja raus schon, lange aus.
Als ihr noch alle Geld. Crystal genommen habt.
Genau.
Das kommt ja aus dem Osten mittlerweile.
Das kommt nicht ja, mehr das aus stimmt Holland. Wirklich.
Nee, aber neben dem Coffeeshop, wo ich immer war, war so ein Herbal-Shop. Da konntest du so Herbal-Ecstasy und so kaufen.
Ah, in
Holland, ja. Aber... du bekommst ja als Deutscher im Grenzgebiet Limburg nichts mehr. Von daher gibt es die Grenzkontrollen im Prinzip nicht mehr. Du müsstest schon wirklich weit in die Niederlande reinfahren, um in Coffeeshops noch kaufen zu dürfen.
Ah, okay.
Es gab da so ein Abkommen irgendwann.
Ja, wobei in Roermond?
Nee, in den Shops kriegst du nichts. Also auf der Straße, ja.
Okay, also in Roermond habe ich neulich noch, aber das ist eine andere
jetzt
Geschichte.
Jetzt müsst
aber
den Podcast
Maastricht, Maastricht ganz safe. Maastricht kriegst du halt nicht mehr. Das
ja,
Ding ist aber
Roermond
halt,
eigentlich, oh, dann aber.
Früher gut. Hatten sie, früher war es so, dass teilweise dann eine Zivilpolizei vor den Coffeeshops stand und wenn du dann mit deinem Auto mit deutschem Kennzeichen
ja, willst, so, nicht verfolgt. So kenne ich auch die Geschichten.
Ich mit Mutter und Bruder im Outlet Center Roermond, Mutter wollte Klamotten shoppen, mein Bruder und ich.
Ja.
Was anderes.
Outlet war das safeste Ding. Da gab es einen Van-Store. Ich habe so
geil.
Viele Vans
ich bin ein riesen Vans-Fan.
Anfang 20ern besessen, weil wir einmal in der Woche immer ja. nach Roermond gefahren sind, um wirklich die Mini-Menge mitzunehmen, die nicht gefährlich ist.
Also vielleicht. Ein paar Vans halt. Durftest du damals
Vans.
Legal noch aus den Niederlanden
genau.
einführen.
So, und dann gab es Special Tricks. Du kaufst dir die Vans, weil die erste Frage ist, wo waren sie? Ja, im Outlet. Haben sie was gekauft? Ja, hier. Und
ach so,
gegen
da
den
musstest
Geruch,
du immer die Vans kaufen.
Ja, und gegen den Geruch im Auto
der
hast
frischen
du dir
Vans.
Einfach eine ja. Frittenspezial und eine Frikandelspezial
ah,
bei geschlossenen Fenstern
geschoben.
Gegessen.
Mann, schade, dass ich nicht kiffe, sonst... Ich würde sofort fahren jetzt.
Aber du weißt, ich meine, das ist jetzt ja alles vorbei, ist ja Vergangenheit.
Das
ne?
ist wirklich 20
aber
Jahre
es gab
her.
Nie eine legale Menge. Das ist ein Mythos.
Nein, aber eine Menge...
Straffreie Menge, meinst na, du?
Auch die gab es nie. Es gab, eine Menge, so. Es gab eine Menge, bei der sie irgendwann dann das Verfahren wegen ja. Geringfügigkeit eingestellt
genau.
haben. Aber
und dann
es wurde
musstest
immer,
du immer ein paar
immer,
hundert Euro...
Nicht mal das, aber es war immer aktenkundig. Du hattest immer einen Aktenantrag, ja. auch wenn das Verfahren eingestellt wurde. Stand immer drin. Claudia damals
nee, ist mir nicht passiert, weil ich hatte ja immer die
Vans
und die Frikanten.
Alles klar, Vans und Fritten.
So. Ich hatte meine Mutter dabei, da hatte der Zoll offenbar Angst, die haben uns nie angehalten.
Ja, das ist auch, eine Mutter im Auto ist noch geiler.
Meine
eigentlich.
Mutter sagte irgendwann so, ey, warum habe ich eigentlich nie selber was mitgenommen? Hätte ich Geld mitverdienen können. Tja. Mutter.
Ja. Ne?
Aber trotzdem lieben Dank, Mama, dass du das mitgemacht hast.
Ja, wirklich, das ja. muss man sagen.
Aber kommen wir zurück von Drogenkonsum wieder
ZSK,
zu ZSK,
worum es
richtig.
Geht.
Du gehst ja mal so biografisch vor. Wir sind, glaube ich, in Jahr 1 der Bandgeschichte stehen geblieben.
Wow. Nein, das wird ein langer Abend.
Nein, nee, so weit geht's gar nicht mehr.
Apropos,
aber was
lange,
wirklich, genau, wir können auch
der,
nicht mehr lange, weil gleich geht die Talkshow los,
und
wo Yoshi ja
essen.
Auch essen muss und eine Rolle hat und so. Aber ich finde, ihr hattet eine geniale Marketingstrategie in euren ersten Jahren.
Marketingstrategie,
bestimmt
okay.
Bestimmt doch so, oder?
Ja,
kann
schieß
so
los,
sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Parkplatzkonzerte vor Punkkonzerten.
Ach so, ja, naja, aus der Not heraus, sage ich mal.
Ja, aber wie genial ist das denn?
Ja.
Schon, oder? Darüber habt ihr doch, glaube ich, viel Bekanntheit bekommen.
Keine Ahnung, auf jeden Fall hatten wir viel Spaß und viel Ärger, als die Polizei dann immer kam.
Und da komme ich zu meiner Frage, was war denn das positivste und was das negativste Erlebnis bei euren Parkplatzkonzerten?
Das positivste, dass das sehr gut funktioniert hat und alles lustig fanden. Das negativste, dass immer irgendwann die Polizei kam und dann haben die immer gesagt, sie müssen jetzt aufhören.
Okay.
Dann haben wir natürlich einfach weitergespielt, logisch.
Ja.
Reden nicht mit der Polizei, aber die haben dann halt irgendwann einfach den beim Generator alle Kabel rausgezogen und gesagt, so jetzt verpisst euch. Aber die haben nie den, wir hatten immer Sorge, dass die, den Generator haben wir immer beim technischen Hilfswerk geliehen, weil wir denen erzählt haben, wir brauchen den für irgendwas. Und wir hatten immer Sorge, dass die Polizei den mal halt einfach beschlagnahmt. Das könnten die ja easy machen wahrscheinlich, aber ist nie passiert.
Und ihr habt auch nie irgendwie eine Buße gekriegt oder so, weil es klingt ja eher so,
ja,
okay, jetzt machen wir den Strom aus und dann
fahren. Naja, da war ich 13, 14, okay. Weißt du, also das war für die so, oh, was wollen die Kinder hier, die sollen halt abhauen jetzt, aber das war nicht, also was, wir waren ja nicht mal strafmündig, was wollten die?
Stimmt,
wir konnten
richtig.
Nicht mal unseren eigenen Tourbus fahren, wir hatten immer ältere Freunde, die uns zu unseren Konzerten fahren mussten. Das Benzin haben wir mit unserem Taschengeld bezahlt einfach, so sieht's
ich
aus.
Ich finde das so schön, wirklich, also ich,
das ist total
das
schön.
Ist so eine tolle Geschichte, oder? Wenn man sagen kann, man hat auch irgendwie so seine ersten Konzerte
Ja, bei einem Parkplatzkonzert habe ich das erste Mal Campino kennengelernt.
Weil das war bei einem Hosenkonzert.
Nee, nein. Das war die Vans Warped Tour in Minden. Wir haben natürlich auch immer, wie es sich gehört, für Fanzines geschrieben und Interviews gemacht und so. Und ich habe bei der Vans Warped Tour ein Interview gemacht mit so einer Ska-Band. Und dann war ich noch im Catering und habe Campino getroffen. Und der saß da einfach ganz normal im Catering, hat gegessen. Und ich so, wow, okay, krass. Hatte natürlich unsere Kassetten dabei. Damals Demo-Tapes. Liebe Leute, die ihr jünger seid, damals gab es Musik auf so komischen Plastikdingern, die man in Geräte gelegt hat. Kassetten.
Ja.
Könnt ihr mal googeln. Ja, und dann saß Campino da und ich so, alles klar, das ist unsere Chance. Hab ihm so ein Tape gegeben und er so, oh ja, vielen Dank, aber ich krieg wahnsinnig viel so Tapes. Tut mir leid, also er hat die Erwartung gedämpft, dass wir mal zusammen auf Tour gehen. Und danach haben wir, nachdem die Warped Tour zu Ende war, wir haben uns drinnen die Hosen und die Ärzte und 5 Sterne Deluxe und so angeguckt. Und dann, als es zu Ende war, oder die letzten Bands, haben wir dann draußen auf dem Parkplatz gespielt. Und als wir dann irgendwie 10 Jahre später mit den Toten Hosen auf Tour gegangen sind, habe ich Campino gesagt, Alter, ich habe dir damals unser Tape gegeben und du hast noch gesagt, du kannst nicht versprechen, dass wir auf Tour gehen, aber jetzt tun wir es. Also, für mich war das so voll der krasse Moment. Er so, ja, okay.
Wenn es so war.
Aber fand ich ganz witzig, ja.
Ja, aber cool, aber ich meine, damals schon auch eine breite Brust, finde ich, Campino und Tape in die Hand zu drücken und zu sagen, so, wir sind so
ja, gut, und zwar schon immer klar, man muss halt, also es gibt tausende Bands, mhm, und wenn du das wirklich willst, dann musst du alles dafür tun. Und wir haben immer alles gemacht. Also wir haben nicht irgendeine peinliche, also ich glaube, wir haben selten irgendeinen peinlichen Scheiß gemacht, aber in unseren Möglichkeiten haben wir sozusagen immer alles für die Band gegeben. Also es ging auch damit schon los, dass wir unsere Eltern dazu gebracht haben, also wir waren halt alle in der Schule, aber wir wollten 3 Wochen mit einer Band aus den USA auf Tour gehen, hatten dieses Tourangebot. Dann haben wir meinen Eltern gesagt, pass auf, wir müssen da auf Tour, das geht nicht anders. Und meine Eltern, die Musik fanden sich schon krass und laut und anstrengend, aber die haben schon verstanden, dass das was Gutes ist. Dann haben meine Eltern, also unser Schlagzeuger, damals war ja mein Bruder, der Schule einen Brief geschrieben und gesagt, unsere beiden Söhne sind die nächsten 3 Wochen nicht in der Schule, weil die gehen jetzt auf Europa-Tour. Tschüss.
Mit wem war das?
Ich glaube, das war mit den Lower East Side Stitches aus New York. Das kann sein. Oder es war die Tour mit den Nobodies davor. Genau. Und dann, ich meine, das haben die gemacht. Und dann sind wir mit dem VW-Bus von meinen, nee, da haben wir uns einen Tourbus schon gemietet und sind einfach losgefahren.
Wie alt wart ihr damals? 16, 17?
15, 16, 15, 16, 17 geil. So. Also mein Bruder ist ein Tick älter. Und da haben wir das gemacht. Und also war schon cool.
Ja, aber auch cool, den Support von Eltern zu haben.
Ja, das meine ich.
Hat sich ja ausgezahlt.
Ja, die fragen schon manchmal, ob wir wirklich davon leben können.
Haben Sie immer noch Sorgen?
Nicht Sorgen, aber naja.
Fragen.
Fragen, ja. Das
ist eine Frage, die wir auch nie in unserem Podcast stellen würden.
Was? Ob wir davon leben können?
Doch, nein. Wir
was machen, leben nein, können.
Ich zahle meine Miete von der Band, von der üppigen Gage heute Abend.
Ja, heute Großverdiener, heute auch? Oh, sicherlich.
Okay. Sehr gut.
Nein, also, ich muss schon sagen, wir haben das riesengroße Glück, dass das mit der Band super läuft und wir können uns jetzt kein Haus bauen, aber wir können davon leben und es ist prima und ich weiß auch, dass das ein Riesenprivileg ist. Wir sehen so viele Bands, die halt aufgeben, wo das einfach nicht mehr geht und wo es nicht klappt und bei uns läuft das so gut wie noch nie in der ganzen Bandgeschichte gerade. Das ist schon... Klopfen wir mal auf Holz, ne? Oh, mal schauen, wie es mit dem nächsten Album läuft.
Ja. Wir haben ja viele Bands hier, die immer nur so teilweise davon leben, aber trotzdem mit Musik arbeiten.
Ja, ne? Wir haben auch ein paar. Also unser Schlagzeug zum Beispiel, der gibt noch Schlagzeugunterricht und so. Halt oft, und also ein paar andere Sachen. Aber ich mache zum Beispiel wirklich nur die Band. Aber ich mache dann halt auch mehr als die anderen. Du machst auch
scheinbar drumherum viel, was man so rausgehört
genau,
hat.
Genau, ich mache ja auch alle Texte und 1000 Sachen. Und diese Kein Bock auf Nazis-Kampagne mache ich ja auch. Und
ja.
Viel zu tun, ja. Aber macht alles aber sehr viel Spaß. Ja.
Bevor wir auf die Kein Bock auf Nazis-Nummer gehen, habe ich noch eine Frage. Hast du einen Plan B, wenn das mit der Band und so mal scheitert? Hast du mal was gelernt?
Ja, das auf jeden Fall, aber ich habe keinen Plan B.
Okay, aber was hast du denn mal gelernt?
Ich habe Politik studiert und Soziologie und Publizistik und Kommunikationswissenschaften.
Okay, auch abgeschlossen.
Natürlich.
Na, ja, was heißt denn natürlich?
Steht hier Langzeitstudent auf meinem Pullover.
Ja, hinten.
Nee, also okay, was habe cool. ich schon, aber keine Ahnung. Also okay. über die Brücke gehen wir, wenn wir da sind, wa?
Ja. Ja, cool, nee, aber ich finde das ja immer, jeder soll machen, was er will. Ich finde es ja nicht verkehrt, wenn man sowas hat, dass man wenigstens irgendwas
jetzt
hat.
Jetzt mach mir nicht so einen Druck.
Nee, mach ich den nicht.
Mach mir nicht. Läuft alles. Alles super.
Nur ein bisschen. Nein,
das ist kann das ich ist die ja, ganze Nacht nicht schlafen.
Doch, kannst du, denn das nächste Album wird super, aber das klingt da so, gibt's denn, ist das nächste Album, ist das schon irgendwie, wie weit?
Wir arbeiten dran, sag ich mal.
Okay.
Nee, wir schreiben schon Songs und so und... Ja, es kam ja jetzt auch gerade schon diese Single, Jede Hand. Keine Ahnung, ob wir die am Ende dann auch mit aufs Album packen oder nicht. Schauen wir alles.
Okay. Kein Bock für Nazis. Wir haben es gerade, du hast es gerade selbst angesprochen. Es mag Leute geben, die das nicht kennen, was dahinter steckt. Claudia, es gibt Menschen, die diesen Podcast hören, die das nicht kennen, glaube ich. Deswegen sollten wir das vielleicht mal kurz erklären. Ihr habt das ja damals mit ins Leben gerufen, zusammen mit
anderen Bands. Ja, wir haben das gegründet und uns das ApaBits damals dazu geholt. 2006 war die Planung, 2007 haben wir es veröffentlicht, gestartet. Und damals war das so eine ganz kleine Sache. Damals war, muss man auch sagen, dieses Thema Rechtsextremismus und rechte Gewalt war... Die einzigen, die das bearbeitet haben, waren einfach Antifa-Gruppen, die radikale Linke, aber in den großen Medien und so war das einfach kein Thema. Also es tauchte kaum auf, es war so voll, ach ja, was ist schon, das bisschen NPD in den zwei Landtagen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, so what? Und wir hatten das Gefühl, das Thema wird überhaupt nicht richtig bearbeitet, außer halt in unseren Kreisen. Und wir hatten dann die Idee, sozusagen eine Kampagne zu machen, die nicht so eine klassische Antifa-Kampagne ist, weil sie gab es ja ohne Ende, sondern einfach sehr popkulturell, sehr groß, sehr niedrigschwellig für alle Kids da draußen und alle Jugendlichen. Und viel später mit der Selbstenttarnung des NSU und so weiter wurde es dann plötzlich ein Riesenthema. Aber damals überhaupt nicht. Und jetzt ist die Kampagne zum Glück wirklich sehr, sehr groß geworden. Wir haben da inzwischen 6 Mitarbeiter, die da richtig arbeiten und bezahlt werden. Und wir machen wahnsinnig viel. Freut mich sehr.
Ist auch richtig toll, was ihr da macht. Muss man auch einfach mal Shoutouts für
vor geben. Vor allen Dingen auch wichtig.
Shoutout an die Kein Bock auf Nazis Crew.
Ja.
Ist es manchmal schwer, weil ich sag mal so, je nachdem, wo du im Internet, in Social Media einen Beitrag aufmachst und die Kommentare liest, ich könnte mir vorstellen, tut ihr zum Glück nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann sagen würde, ey, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? Es ändert ja nichts.
Nee, also es ist, also klar, man könnte sich die ganzen Sachen angucken, man könnte auch die ganze Zeit die AfD-Wahlergebnisse sich angucken und denken, scheiße, das wird ganz, ganz schlimm, auch das kommende Jahr wird ganz furchtbar. Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen. In allen drei Bundesländern wird die AfD vermutlich stärkste Kraft. Damit muss man einfach rechnen. Aber wenn man dann sagt, okay, dann geben wir jetzt auf, dann kannst du auch alles lassen. Ja? Und so sind wir nicht und das machen wir nicht. Und es ist eher andersrum. Wir sehen einfach, wie wahnsinnig viele Kids, ob die nun bei einem ZSK-Konzert sind oder ob die keinen Bock auf Nazi-Stand treffen oder so, also bei einem Festival da sind, das gibt denen Kraft, das gibt denen Mut, das hilft denen auch die nächsten Wochen und Monate sozusagen durchzustehen in dieser teilweise sehr hässlichen Welt und das, wir sehen, dass das ganz vielen Leuten wahnsinnig hilft und Kraft gibt. Und solange das noch so ist, machen wir das auch weiter.
Cool, danke dafür.
Das, ja, also ganz viel Dank. Es wäre tatsächlich auch meine letzte Frage eigentlich gewesen. Die werde ich gleich nochmal konkreter stellen, weil mir halt auch auffällt, dass ich in meiner Bubble fühle ich mich immer so sicher und wohl. Also
ja, voll, aber auch zum Glück. Ist ja auch cool. Gut,
ja. Ne, so. Oder auch, ich bin dabei, Sexualpädagogin zu werden und da sind natürlich auch sehr viele Themen, die Gesellschaft unfassbar aufregen, wenn wir so sprechen, wie wir sprechen sollen in dem Bereich. Also, dass man gendert, ist für mich völlig normal geworden. Ich
ganz
werde,
schlimm, ganz nee, schlimm. Wirklich, wie richtig, kann das sein? Ja, die also, Gender-Sternchen.
Ja, ich also, finde es irre, wie so Kleinigkeiten ja, manche wirklich, Leute so
verrückt machen. Ich werde richtig angegriffen und es ist glaub mir sofort, scheißegal, ja. ob andere gendern. Es ist mir egal. Ich möchte es nur für mich tun dürfen. So. Und ganz überspitzt gesagt, geht man ja auch in der Sexualpädagogik dazu über, nicht mehr Mann und Frau zu sagen, weil man so eine einfach ja. gendersensible Sprache hat. Wenn ich damit jetzt auch noch ab und zu tue, dann rutscht es mir so raus und dann sind die Leute, wenn ich dann sage, Mensch mit Vulva oder Mensch mit Penis, dann, also dann merke
hat sie
ich
gerade
so,
Penis ja, gesagt?
Hat sie Penis gesagt? Hat sie das wirklich gesagt? So, ne? Ja, und deshalb in meiner Bubble fühle ich mich immer unglaublich wohl, aber sobald ich die Bubble verlasse und dann so bin, wie ich bin, kommt immer sofort dieses Bäm, Bäm auf mich zu. Und jetzt mit deinem ganzen Hintergrund, den du ja so studiert hast und so, ist meine Frage wirklich, was ist deine Idee, was die Gesellschaft tun könnte, um dieses rechte Ruder nochmal rumzureißen? Gibt es da wirklich...
Du stellst echt noch die schwierigste
das
Frage.
Das ging ja erst am Ende gekommen eigentlich, aber wir waren gerade so dabei. Ja. Und das interessiert mich wirklich, das mal zu hören von jemandem, der natürlich nochmal ein anderes...
Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr komplex, hat vor allem sehr viel mit Vermittlung von Themen zu tun. Ne? Also von der Ansprache her und so weiter, dass man Leute in der Gesellschaft noch erreicht und ihnen Sachen erklären kann. Und das ist so schwierig geworden. Ne? Also die Bild-Zeitung mit ihrer rechten Hetze ballert ja alles kaputt, ne?
Ja.
Und macht aus jeder Kleinigkeit sozusagen so einen Kulturkampf. Also,
sofort.
Genau, man muss einfach Möglichkeiten finden, wie man dem, ich sag mal, Normalbürger erklärt, warum bedrohen dich zum Beispiel jetzt die Gender-Sternchen nicht? Warum? Die Leute haben ja vor allem Angst. Ja. Die haben vor allem Angst. Die haben vor Gender-Sternchen Angst. Die haben vor den Migranten Angst. Die haben einfach Angst. Die haben Angst, dass Habeck denen die Heizung wegnimmt und die Klimakleber ihnen das Auto wegnehmen. Und diese Angst muss man den Leuten nehmen und das hat sehr viel mit Informationen und Erklärungen zu tun. Aber ich verzweifle auch inzwischen oft daran, dass ich denke, man erreicht viele Leute nicht mehr.
Ja.
Und da muss man einfach, glaube ich, neue Kommunikationswege sich überlegen, wie man noch mit Leuten überhaupt sprechen kann, wie man ins Gespräch kommt. Das geht, glaube ich, viel nur mit direktem Gespräch. Moin!
Hi, Nico!
Danke, ja. Danke Nico. Danke.
Und ich habe auch ganz oft so diese, ich habe letztens irgendwann einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, mit wem er war. Es war auf jeden Fall eine jüdische Gästin da und dann kam das Thema auf, muss man...
Mit Penis oder Vulva?
Mit Vulva.
Gut.
Mensch mit Vulva. Weiblich gelesen.
Weiblich gelesenes sagen. Lebewesen.
Ich finde es aber durchaus in Ordnung, in so einem Fall Frau zu sagen.
Ja. Ich wusste, dass ich vor allem den Tobi damit ein bisschen kriege.
Nö, ich finde es... Ich persönlich, mach wie du meinst, ich persönlich finde die Bezeichnung Mann und Frau total in Ordnung.
Das klärt ihr unter euch
genau,
nachher.
Das klären wir nachher, ich könnte da jetzt. Aber
gleich kriegst du eine Ohrfeige.
Nein, das würde ich niemals tun. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn anderes zu tun. Es geht ja nur immer darum.
Liebe Hörer, ihr seht das nicht, aber sie hat die Hand schon hoch. Gleich klatscht. Gleich klatscht es, aber kein Beifall, ne?
Nein, es geht ja nur immer darum.
Runde 2.
Was wünschen sich die Menschen, die sonst diskriminiert sind? Das, finde ich, ist das, was immer im Fokus stehen sollte, ja? Das ist genauso wie das N-Wort und das Z-Wort. Ja, das stört mich doch nicht, dass das... Ja, natürlich stört dich das nicht.
Ja.
Du bist auch nicht der, die Diskriminierte. So, ne? Also und deswegen und genau auch da gibt es eben Menschen, die erstmal männlich aussehen, aber es nicht sind, weil wir nun mal die Intergeschlechtlichkeit, aber das wäre jetzt zu groß, das Thema. Kommen wir
nein,
zurück.
Es ist ja, in dem konkreten Fall finde ich das ja auch in Ordnung, aber allgemein nicht mehr von Mann und Frau zu sprechen.
Nein,
und dann
das
Mensch
ist auch,
mit Penis und
nein, du bist ein Mann, weil du einer bist.
So,
für dich völlig in Ordnung.
Mit diesem Wort kann ich jetzt diesen Podcast beenden. Nein, nein. Okay, nein, wie gesagt, was klang so allgemein, denke ich mir so, allgemein finde ich das schwierig, aber konkret
ist das total in Ordnung. Nein, das ist nur, dass man vielleicht Menschen dafür sensibilisiert, dass es Menschen
aufpassen,
gibt.
Aufpassen, sensibilisieren, keine Frage.
Richtig, darum
kein
geht
Ding.
Es.
Bin ich ganz
und jeder darf für sich entscheiden, wie man das macht. Aber
jetzt
diese
Jüdin, wir hatten ja gerade die Lösung gegen. Du hast uns unterbrochen.
Die hat gesagt, dass alle Leute immer sagen, man soll mit Nazis nicht sprechen. Sie aber natürlich in der Position, sie hat das Wort jetzt, ich finde es ganz schrecklich, dieses Wort, aber es wird benutzt, dass sie weder eine Bio-Deutsche ist und dazu noch Jüdin. kann sie nicht nicht mehr mit Nazis sprechen, weil es zu viele geworden sind. Sie muss mit denen in den Dialog gehen, um da vielleicht so. Und das ist so eine These, mit der ich dann so ein bisschen im inneren Gericht war. Weil eigentlich aus meiner Bubble heraus würden wir immer sagen, nee, mit denen sprechen wir nicht mehr.
Ja, ich glaube, es kommt drauf an, mit welchen. Ne? Also ich werde auch nicht irgendwie mit einem überzeugten Rechtsextremisten mit gefestigtem rechtsextremen Weltbild sprechen oder irgendwelchen Kadern. Das ist einfach sinnlos und Quatsch, weil die wollen nicht überzeugt werden, sondern sie wollen ihre Propaganda bringen. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen öffentlich, Talkshow und so, und ein internes, privates Gespräch.
Stammtisch.
Ja. Aber ich glaube, mit so Mitläufern und so natürlich sprechen. Es schreiben uns auch manchmal irgendwelche rechten Jugendlichen irgendwie, die, was heißt rechte, also so rassistische Jugendlichen, die sagen dann so, ja, hier, aber mein Freund wurde von Türken verhauen und wo ich aber denke, ja, weißt du, der fühlt das jetzt so und mit dem kann man aber in Ruhe noch reden. Und dann antworte ich denen auch und sage zum Beispiel hier, ey, das klar, ich glaube dir das, aber überleg mal, das ist vielleicht auch einfach ein soziales Problem. Das hat nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft der Person zu tun, die offenbar deinen Freund verprügelt hat und und so. Und das verstehen die dann auch oft. Sowas finde ich voll in Ordnung. Aber absolut, ich setze mich nicht mit irgendeinem überzeugten Neonazi hin und rede mit dem. Das ist vertane Zeit und das schenke ich denen auch nicht.
Man muss halt das
diese Aufmerksamkeit.
Es halt ist halt so dieses einfache Ding zu sagen, oh, der Türke hat meine Freunde verhauen, so deswegen sind alle Türken böse. Das ist die einfache Geschichte. Das ist das Ding,
das das hört man von Jugendlichen schon ganz oft so.
Ja, ne? Das ist genau das Ding. Das ist ja eine sehr einfache Denkweise, so deswegen zu sagen, ich verurteile die Gruppe wegen ihrer Herkunft. Dadurch, dass das Ganze aber sehr komplex ist, ist es halt so, dass wir einfach viel mehr Geld in Bildung stecken müssen. Das ist meiner Meinung nach die einzige
Sache. Das ist ja auch der Punkt von dem ganzen rechtsextremen Einstellungsmustern und rechtsextremer Propaganda. Der Rechtsextremismus und auch Rechtspopulismus gibt auf komplizierte gesellschaftliche Fragen, die ja natürlich real da sind, sehr einfache Antworten.
Ganz einfach,
und ganz viele Menschen sehnen sich in dieser komplizierten Zeit nach genau dem. Eine einfache Antwort auf diese super komplizierte Welt da draußen. Und das ist natürlich deren Ding, wie die Leute dann fangen.
Richtig, genau das.
Ja, also
wir kriegen jetzt mit diesem schweren Thema wieder einen versöhnlichen, fröhlichen Abschluss zum Weihnachtsfest.
Dass wir uns auf unser Konzert in, darf man das überhaupt sagen, in der verbotenen Stadt.
Ja,
wir mögen Köln. Du meinst jetzt Leipzig,
25.
oder?
April spielen wir in Köln, kommt vorbei.
25. April.
In welchem Laden in Köln?
Karlsberg, Victoria.
Oh, mega Location.
Ja, haben wir letztes Mal auch gespielt, war geil.
Ist schon, ich war wirklich
überrascht. Ja, Breiti war auch da und so und das war sehr nett mit denen.
Also ich war letztens das erste Mal da, ich habe mich blitzverliebt in diese Location. Wirklich.
Blitzverliebt? Ja. Ich kenne nur schockverliebt. Blitzverliebt, das merke ich mir. Ja. Geil.
Doch, wirklich, es war so schön. Wir waren bei Archive, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, sehr elektronisch.
Das erklärt, warum ich es nicht kenne.
Ist britisch und also es ist elektronisch mit Gitarrenmusik.
Gut und genehmigt.
Ja, nee, ist wirklich toll. Hör da mal rein.
Ja, gut.
Mein Musiktipp, Archive. Und ich war wirklich blitzverliebt, weil es so ein bisschen wie die Live Music Hall war, das draußen.
Ja. Aber nicht so knubbelig
wie die Live-Musik. Genau, nicht so knubbelig und einfach toll.
Und vor allen Dingen ein Parkhaus direkt nebenan,
was Parkhaus ich in Köln sehr geil finde. Wenn du bei einer Location Purino vor der Tür, mega.
Wenn du in Köln bei einer Location. Ich habe
Vegano gegessen.
Das ist zack, das ist geil.
Ja, also 25.04. alle Karten für
nächsten Jahres. Karlsberg Victoria kaufen, ZSK.
Vielleicht machen wir dann einen Betriebsausflug.
Ja, kommt gerne vorbei. Schreib euch auf die Gästeliste. Kein Problem.
Weil wir müssen langsam, weil du musst ja noch was essen. Ihr seid gleich in der Talkshow. Andi hat die Musik schon angemacht, weil die Talkshow gleich losgeht.
Die schlimmste Frage haben wir auch schon gestellt. Was war hier noch? Achso.
Hast du noch was? Ja.
Tatsächlich eine Frage habe
ich
noch.
Ja, schieß los.
Also, ihr habt euch getrennt.
Ja?
Damals, also auf, nicht getrennt, ihr habt einfach aufgehört und du hast eine E-Mail rausgeschickt. So mit den Worten im Prinzip kurz gesprochen, euer Werk ist getan.
Ciao, ja?
Ja, so. Es gibt nicht mehr zu erleben.
Ja?
So, es war alles so toll, wie es ist. Würdest du das heute auch noch sagen oder gab es doch noch mehr geilere Momente?
Ja, inzwischen schon, aber vieles, was wir uns hätten nie träumen lassen, wo wir, das stand überhaupt nicht zur Diskussion, dass wir, keine Ahnung, mit Rise Against auf Tour gehen, dass wir auf Japan-Tour gehen, dass wir selber Konzerte spielen, die so groß geworden sind, wie sie jetzt geworden sind. Ne? Also, nee, das hätten wir alles nie gedacht. Und damals dachten wir auch so, es ist echt gut und das war's und war geil und jetzt ist ciao.
Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, dass man sich, also,
ja, das ich ist muss doch sagen, empowernd irgendwie. Wie so oft, es waren wirklich all diese Leute schuld, die uns so Druck gemacht haben, weil wir über Jahre immer noch Mails und Brief und so bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, ich würde alles dafür geben, euch noch einmal live zu sehen und so. Und das hat uns so gerührt vieles, dass wir irgendwann meinen, ey, komm, sollen wir nicht noch eine Tour und dann ein Album. Und dann war alles so wunderschön, dass wir gesagt haben, noch ein Album.
Zweiter Frühling nochmal einen draufgesetzt und alles großartig. Ja,
muss man schon sagen. Das ist echt toll. Macht mich sehr froh, weil ich sehe auch viele Bands, die früher mal groß waren und jetzt immer weniger Leute und man es denen auch anmerkt, die frustriert sind und so. Das finde ich ganz schlimm dann bei den Konzerten zu sein. Bei uns ist alles gut und es geht sehr gut nach oben und es ist wunderschön. Und wir haben, jeder Abend ist für uns eigentlich immer eine geile Sause.
Alles wird gut. Das ist auch ein schönes
Thema. Alles wird gut. Ja, oh, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir.
Weihnachten und ins neue Jahr rutschen. Ne?
Das machen wir.
Ja,
we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas.
Happy New Year.
6, 5. Das ist Punschdusselige. Punsch.
Oh, ich lieb's.
So, jetzt schon. Wir haben quasi Weihnachten Silvester jetzt in 20 Sekunden zusammengefasst. Mega gut.
Ja.
Claudia.
Ah, das war toll. Danke, Yoshi.
Ja, sehr gerne. Hat mir sehr gefallen. Schön, kommt gern zum Konzert in Köln.
Das machen Kommen wir.
Trinken wir Schnaps. Ich schreibe mir wegen Gästenliste. Wird ein Hit.
Wir machen Betriebsausflug.
Vorher werden wir noch ganz viele Podcast-Folgen machen.
Auf jeden Fall. Ich gucke gerade schon auf den Januar und ich sehe zwei Sachen, die wir gerne tun könnten.
Ja,
weil
ist schon
angesprochen. Bin ich nicht
abgeneigt. Nee, das sehen wir schon. Auf jeden Fall wird es Folgen geben, mehr Folgen, noch mehr Folgen.
Sehr gut.
Noch mehr interessante Erkenntnisse über Hasselhoff und Männer, die Claudia heiraten wollte. Das alles im kommenden Jahr, Pitcher-Podcast.
Ja, wen will sie als nächstes heiraten?
Aber ich bleibe bei diesem Mann hinter der Theke.
Ist
der hat es
halt
mir
so
irgendwie angetan.
Ist genehm.
Soll ich machen?
Okay, wir lassen jetzt Claudia und Andi mal alleine.
Genau. Jetzt danke, Yoshi.
Ja, sehr gerne.
Danke, Yoshi.
Viel Spaß gemacht. Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.